Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit einer Gründerin, die seit Jahren daran arbeitet, Arbeit menschlicher, gesünder und zukunftsfähiger zu gestalten. Dr. Amelie Wiedemann. Sie ist Co-Founderin und auch Co-CEO von Dear Employee. Und sie ist sozusagen Arbeits- und Gesundheitspsychologin mit langer Forschungserfahrung. Das haben wir gerade im Vorgespräch auch nochmal festgestellt. Und ist sozusagen immer interessiert, so wie funktioniert Gesundheit und wie gehen wir mit Stress ein Stück weit auch um. Ihr Unternehmen Dear Employee ist ein Corporate Health Startup mit Sitz in Berlin, Warschau und Konstanz und wurde 2017 von ihr, Henning Jakob, Daniel Fodor, gegründet. Ihr gemeinsames Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, Gesundheit, Motivation und Bindung ihrer Mitarbeitenden nachhaltig zu stärken. Als Gründerin bewegt sich Amelie täglich im Spannungsfeld aus Innovation, Transformation und persönlicher Verantwortung. Sie kennt die Dynamik junger Unternehmen, den Druck ständiger Weiterentwicklung und die Frage, wie man als Führungspersönlichkeit selbst stabil bleibt, wenn sich um einen herum alles bewegt. Mit ihr spreche ich darüber, wie Veränderung in der Startup-Welt gelingt, welche Haltung es braucht, um als Gründerin resilient zu bleiben und was wir alles daraus lernen können, um Veränderungsprozesse bewusster, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten. Liebe Amelie, schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Christoph.
Perfekt. Und ja, ich hatte das ja auch gerade erwähnt, du bist ja Gründerin, schon seit längerer Zeit. Und ja, da interessiert mich natürlich total, wie du persönlich als Gründerin mit Veränderung umgehst. Also sowohl organisatorisch, aber auch persönlich.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also gerade in der Gründung ist ja Veränderung praktisch die Konstante. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging.
Total.
Aber genau, es gibt ja praktisch keinen Stillstand. Und wie ich die Veränderung so erlebt habe, das hat sich über die Zeit von Dear Employee auch sehr verändert und war auch je nach Phase total unterschiedlich, ehrlich gesagt. Mhm. Na, also es ist ja so, wenn man neu gründet, so von der Idee zum Unternehmen sich langsam entwickelt, dann bedeutet Change ja organisatorisch ganz viele kleine Veränderungen, schnelles Lernen. Das ist einerseits natürlich ein bisschen unsicher alles, aber vom Gefühl her total beflügelnd. Ne? Mhm. Jeder Fortschritt ist auch sehr persönlich irgendwo. Ja, und dann kommen so langsam die Routinenstrukturen. Mhm. Es gibt definierte Entscheidungswege. Das ist dann natürlich auch alles noch total positiv. So ein schleichender Change, den ich aber auch sehr als eigentlich erleichternd wahrgenommen habe, weil man eben noch nicht mehr jede Aufgabe so selber machen muss. Ja. Aber natürlich sieht das nicht immer so positiv aus. Ja. Also so Finanzierungsrunden, Wachstum, ne, das bringt natürlich auch ganz andere Veränderungen nochmal mit sich mit, auch ganz andere Erwartungen an Zahlen, an Governance und ja, das Team entwickelt sich dann auch vom kleinen vertrauten Kreis zu einem Unternehmen und da muss ich schon sagen, ne, dass jede Phase war unterschiedlich und habe ich deshalb auch ganz unterschiedlich wahrgenommen.
Ja, und was glaubst du, hat dir geholfen so? Ich merke das ja bei uns auch, was du auch gerade angesprochen hast, das ist so ein extremes Hoch und ein extremes Tief, finde ich, bei jungen Unternehmen. Das ist sehr, sehr intensiv von der Zeit. Das ist total schön, ist aber auch irgendwie anstrengend. Und wie gelingt dir das? Und wie kannst du das auch so ein Stück weit auch übertragen in die Kolleginnen und Kollegen, dass die auch irgendwie immer Lust haben, an der Veränderung aktiv teilzuhaben?
Ja, also ich glaube, mein wichtigstes Learning war ganz hart zu priorisieren und meine erste Priorität heißt seitdem, mir muss es gut gehen.
Ja.
Okay. Ja, ne, denn also ich habe wirklich gemerkt, wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich auch keine gute Führungskraft und das ist seitdem für mich wirklich das Allerwichtigste, worauf ich am allermeisten achte, auch wenn die Workload hoch ist, muss ich trotzdem darauf achten, dass ich eben stabil bin.
Ja. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. So, hast du das für dich, also weißt du, wie du dann deine Stabilität aufrechterhältst? Oder also was kann ich da sozusagen, wenn ich das übertrage, wenn ich mich frage, okay, das ist ein wichtiger Punkt, gutes Learning, so selber aus der inneren Haltung heraus eine gute Stabilität, eine große Souveränität zu haben. Wie kann ich die finden? Also, oder wie hast du die gefunden bei dir?
Ja, ich glaube, man muss ein gutes Gespür dafür entwickeln, was tut mir eigentlich gut. Und ich habe gemerkt, dass es da sehr hilft, bei den, wie ich neulich gelernt habe, Boring Basics anzufangen. Die Boring Basics, ne? Also viel Schlaf, gute Ernährung, Bewegung. Ne? Also, und das zu schauen, wie passt das eben auch in diesen wilden Gründungsalltag eben rein. Das heißt, eben gesunde Routinen finde ich extrem hilfreich, aber eben auch so Sachen wie Grenzen setzen. In jeglicher Hinsicht. Ne? Man kriegt ja auch immer viel Feedback, auf der einen Seite eben ne, natürlich aus dem Team, aber eben auch von den Investoren beispielsweise, von den Kunden. Und ich finde, da jedes Feedback ist es wert, ernsthaft durchdacht zu werden. Aber nicht jedes Feedback bringt das Unternehmen oder einen selbst wirklich weiter, wenn man es umsetzt. Und auch da eben gut zu gucken, ne, was möchte ich annehmen, was möchte ich weiterziehen lassen an Worten, finde ich total hilfreich an der Stelle.
Und machst du dann sozusagen auch mit deinen Mitarbeitenden quasi so eine Verortung an Reflexion? Also, dass man sozusagen auch gemeinschaftlich vielleicht im Kontext von Führung oder gemeinschaftlicher Arbeit auch nochmal so überlegt, okay, von welchen Routinen können wir uns ein Stück weit auch lösen, die uns einfach irgendwie nur nerven und eigentlich nicht so einen riesengroßen Mehrwert für uns als Unternehmen schaffen? Oder wie habe ich mir das bei euch vorzustellen, wie ihr das macht, oder?
Ja, wir machen eigentlich regelmäßig Retros mit dem Team. Das heißt wirklich eben zu gucken, ne, was lief nicht gut im letzten Sprint beispielsweise, was läuft, ist gut gelaufen. Und jeder darf eben auch gerne Ideen einbringen, wie es zukünftig noch besser laufen wird. Und das hilft uns schon total. Also wirklich die Prozesse dann klar zu schleifen und eben auch zu gucken, ist das Maß an Kommunikation ausreichend? Ne, man kann ja auch gut unterkommunizieren, das passiert ja manchmal auch. Und damit haben wir eigentlich eine sehr gute Routine für uns entwickelt, uns stetig weiter zu verbessern.
Ja, und da ist dann sozusagen neben einer technischen Analyse des Sprints sozusagen auch eine zwischenmenschliche oder eher so subjektive Komponente dann wichtig. Also das Thema, wie gehe ich persönlich oder wie habe ich jetzt den persönlichen Stress erlebt? Wie habe ich sozusagen das Thema langweilige Prozesse erlebt? Wie habe ich das Thema Kommunikation oder Austausch zwischen uns in dem Prozess erlebt? Also ist das sozusagen daneben so einem technischen Moment der Reflexion auch immer sozusagen so das Thema, was stärkt uns als Team oder was stärkt das kooperative Moment?
Ja, also dafür ist in den Retros tatsächlich auch schon Platz, aber ansonsten genau, habe ich sowas natürlich mit meinem Co-CEO, habe ich da Routinen für, aber auch in One-on-Ones. Und ich glaube, ich bin ohnehin jemand, der sich eher viel mitteilt. Das heißt, ich glaube, mein Team weiß sowieso immer, wie es mir gerade geht. Denn wenn wir, egal welche Art von Termin miteinander haben, dann ist eigentlich immer erstmal kurz ein kleiner informeller Part dabei, wo man sich eben auch austauscht. Und das ist eben auch der Raum, wo man eben sagt, ne, ja, was die letzte Woche eben ne, dem Team gut getan hat, meiner Meinung nach ist. Und das eben dann so ein bisschen auszuführen und auch zu diskutieren. Genau, das ist so ein Punkt. Und dann eben auch noch das monatliche All Hands haben wir auch noch. Das heißt, ich glaube, wir haben eigentlich viele Routinen immer in unterschiedlicher Konstellation, mit wem wir zusammenkommen, eben ne, vom One-on-One zu Gruppenmeetings, sage ich mal, bis hin zum All Hands, wo eigentlich immer der Raum dafür ist, das auch gemeinsam zu reflektieren.
Du hast ja auch in der Wissenschaft sehr stark sich auch mit so Themen von Stress, Resilienz und Co. beschäftigt. Was hast du da so rausgezogen für dich? Was können wir da lernen, irgendwie im Umgang mit Veränderung? Oder was ist sozusagen aus der Perspektive irgendwie auch in deine konkrete Praxis eingeflossen, ja, wo du denkst, ne, das hat uns irgendwie geholfen, mit diesen ganzen Veränderungsdynamiken irgendwie besser klarzukommen. Gibt es da so Punkte, die du da irgendwie von dir aus der Wissenschaft mit in die Praxis überführt hast?
Tatsächlich aus meiner aktuell, also aus meiner Forschung nicht so sehr, denn da ging es vor allem so um Gesundheitsverhaltensänderung, also das, was ich eben vorhin geschildert habe mit meinen Boring Basics. Wie schaffe ich das eben, ne, die aufrechtzuerhalten? Das heißt, aus der Wissenschaft da nicht, aber eben aus der Erfahrung mit vielen Organisationen, mit denen wir eben im Rahmen von Deemploy zusammenarbeiten, gucken wir natürlich auch immer, was können Unternehmen eben tun, um eben auch gut durch eine Veränderungsphase eben auch durchzukommen. Das machen wir auf jeden Fall. Und da kann ich gerne auch so ein paar, ja, Hinweise geben, vielleicht,
Ja,
was
das wäre
wir gesehen haben, was klappte.
perfekt. Genau, das wäre total cool. Dann hätten wir so ein richtig gutes Learning, genau, von dir irgendwie in der Beobachtung der Unternehmen, ne?
Genau, also Ne, was wir viel erleben, ist, dass Beschäftigte sich eben nicht gut abgeholt fühlen. Ne, das heißt, ne, es wird viel verändert, aber man weiß nicht, warum wurde diese Entscheidung getroffen, und was sind die Folgen davon. Das heißt, was ich immer als allerersten und wichtigsten Punkt sehen würde, ist eben die Transparenz und auch die Regelmäßigkeit in der Kommunikation. Ne, also auch zu sagen, auch was bleibt stabil zum Beispiel, ne, was verändert sich nicht, ist auch ein wichtiger Punkt. Und ja, gerade in die Regelmäßigkeit in der Kommunikation, ne, ich habe noch nie gehört, dass Mitarbeitende sagen, es wurde zu viel kommuniziert. Aber ich habe schon sehr oft mitbekommen, dass zu wenig kommuniziert wurde. Deshalb würde ich immer pitchen, wiederholt es nochmal, ne, vielleicht war auch nicht jeder dabei und man kann es auch gerne mal doppelt hören, dann versteht man es beim zweiten Mal eben vielleicht auch noch viel besser.
Ja, finde ich gut. Und du sagtest das auch gerade, dass das Thema auch nochmal interessant ist, auch den Menschen in der Veränderung zu zeigen, was könnten potenzielle Folgen sein? Also was passiert, also wie ist meine Arbeitsrahmung dann nach der Veränderung? Kann das immer gut bestimmt werden? Also, weil manchmal weiß man ja auch gar nicht, was da rauskommt. Oder da kommt es dann irgendwie, glaube ich, darauf an, irgendwie ehrlich zu sein, auch zu sagen, so ja, wir probieren das aus, ich bin davon überzeugt, aber so, ich hoffe, dass das funktioniert, aber wissen tun wir es dann erst in einem Jahr oder im nächsten Sprint oder wie auch immer. Wie siehst du das? So.
Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den du da gerade ansprichst. Ich finde, man muss das also sowohl von der Geschäftsführungsseite her als auch von der Mitarbeitendenseite einfach akzeptieren, dass man bestimmte Dinge nicht weiß. Und aus Sicht der Geschäftsführung finde ich es dann natürlich auch wichtig, dass man ein Gefühl dafür gibt, wir werden jetzt gemeinsam den Weg definieren, damit wir diese Wissenslücken eben auch schließen können. Na, und bis wann haben wir uns das vorgenommen, dass man also schon noch eine Struktur und einen Rahmen zu diesem Unwissen gibt, na, aber das trotzdem eben auch aushalten kann. Und auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kann ich ja auch gut sagen, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich habe mir überlegt, ich kann es ja vielleicht so und so herausfinden, ne, dass man das eben auch im Gespräch gemeinsam eben definiert. Das finde ich überhaupt gar kein Problem. Und ich finde es da auch wichtig, transparent und auch authentisch zu sein und aufrichtig, um da eben auch ja, diese Vertrauensbasis eben, die so eine Veränderung braucht, auch aufbauen zu können.
Ja, das glaube ich auch und das finde ich auch total schön, auch diesen Umgang mit Unsicherheit, auch den klar anzusprechen, zu sagen, was passiert hier und wir sind da alle sozusagen im gleichen Boot und schauen mal und beobachten alle gleichzeitig und können dann die Perspektiven irgendwie zusammenbündeln und haben darüber irgendwie einen besseren Radar, was um uns herum passiert und ob wir auf dem Weg sozusagen vorankommen. Das finde ich wirklich ganz spannend. Und wie ist das bei dir? Oder viele Unternehmen fragen sich ja auch, und da gucken die manchmal so neidisch auf uns Jungunternehmen, dass wir sozusagen immer wieder Mitarbeitenden haben, die Lust an Veränderung haben. Und das steht so ein bisschen so im Kontrast zu manchen Untersuchungen, die dann einfach zeigen, dass so das Thema innere Kündigung bei vielen Unternehmen einfach stark ausgeprägt ist. Und ja, wie gelingt es dir, also sozusagen in so einer hohen Dynamik mit ganz unterschiedlichen Standorten immer wieder so den Mut und die Lust an Veränderung aufrechtzuerhalten.
Ja, also erstmal muss ich zugeben, ne, dass auch wir das nicht immer geschafft haben. Ne, ich glaube, das ist auch, glaube ich, normal. Und ich glaube auch nicht jede Mitarbeiter oder Mitarbeiterin fühlt sich auch in einem Startup-Umfeld langfristig wohl. Ne, das ist was, das muss man auch wollen, diese Veränderung. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man auch gemeinsam vielleicht identifiziert, nein, das passt jetzt einfach nicht mehr zu mir oder zu der beschäftigten Person eben und dass das auch okay ist. Na, denn es ist schon so, gerade in der Startup-Atmosphäre ist es ja so, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass eben die Veränderung die Konstante ist und wir wissen eben, dass viele Veränderungen nacheinander eben auch sehr stark ermüden können. Ja, das heißt, dass eben die dritte Veränderung, und wenn es nur das Preismodell ist, dann eben auch schon eher dann als nervig und frustrierend erlebt wird. Und da dann nochmal die Beschäftigten mitzunehmen, ist schon schwierig. Ne? Da muss man ja, eben auch gucken, ne? Hat die Person gegenüber da auch wirklich Lust drauf? Und was sind so die Methoden, die wir anwenden? Ich glaube eben vor allem auch immer den Sinn dahinter zu erklären. Ne? Das Learning, was wir hatten aus der Vergangenheit, Ne, warum haben wir es bisher so gemacht? Warum denken wir jetzt, es ist eine gute Entscheidung, das anders zu machen?
Ja.
Und dann auch zu fragen, glaubt ihr das auch? Was sind eure Gefühle eigentlich dazu und eure Erfahrungen? Glaubt ihr auch, dass das der richtige Weg ist? Also ne, die Beschäftigten da auch wirklich mitzunehmen, sodass es sich auch anfühlt wie eine gemeinsame Entscheidung. Ne? Es muss
ja
natürlich nicht alles basisdemokratisch abgestimmt werden, dann verfusselt man sich auch schnell.
Ja.
Aber eben ja, die Beschäftigten auch wirklich auch aufrichtig mitzunehmen.
Ja, und auch so ein Stück weit hören, ne? Also so
Ja.
also ein Gespür dazu für haben, wo befindet sich jeder Einzelne mit einem selber eingeschlossen. Und ich finde das auch ganz spannend, nämlich das Thema, dieses Thema Sinnorientierung in Kombination mit Gefühl. Also wie fühlt sich das gerade an und wie können wir sozusagen da irgendwie so ein, ja, so ein Sicherheitsmoment irgendwie aufbauen oder einen Spaßmoment aufbauen, um sozusagen ein positives Gefühl in der Veränderung zu stärken. Das finde ich ganz wunderbar. Ich hätte mal deine Perspektive und so deine Einschätzung. Du hattest das auch gerade gesagt, so man muss sozusagen aktiv kommunizieren, wohin wir wollen, also wo man sozusagen eine Zielorientierung hat. Und ich glaube, also, oder jetzt habe ich das schon ein bisschen eingeprimed, aber ich bin davon überzeugt, so dass das Thema Wollen total wichtig ist, also viel wichtiger als Können. Also weil Wissen ist heutzutage flüssig und das kann ich mir sozusagen irgendwie schnell reinziehen, aber so das Thema innere Haltung oder ne, das Thema Wollen und so Habitus, das finde ich viel interessanter und viel herausfordernder. Aber wie blickst du drauf? Also ist das so eine Kombination? Die Leute müssen Veränderung verstehen, sozusagen mechanisch zu verstehen, verstehen, was passiert in mir bei Unsicherheit oder ist es dann auch eher so ein Moment von wie kriege ich die Leute in so ein Wollen, in so ein ja eher in so eine innere Haltung? Wie blickst du da drauf?
Ja, ich glaube, es ist das Wichtigere auf jeden Fall ist das Wollen in der Veränderung. Und da finde ich es extrem wichtig, und das habe ich auch so gelernt über die verschiedenen Phasen, dass eigentlich die dringendste Frage, die Beschäftigten haben in so einer Situation oder ihr dringendstes Anliegen ist, was bedeutet die Veränderung eigentlich für mich? Und wenn ich mich da reinversetzen kann und aus dieser Perspektive kommunizieren kann, dann kann ich auch viel besser dieses Wollen eben auch kreieren, beziehungsweise eben ne, die Situation so beschreiben, dass sie eben sehen, ne, was ist auch ihr Platz in der Veränderung, also ne, und was bleibt stabil für sie, was wird sich vielleicht auch Neues ergeben. Und dann kann man auch gemeinsam schauen, sind das die Sachen auch, die du dir vorgestellt hast? Siehst du dich vielleicht woanders und vielleicht auch nochmal neue Lernräume schaffen? Ne, wir sehen zum Beispiel, das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass so in den Daten, die wir über die vielen Organisationen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ist der wichtigste Punkt eigentlich für die Mitarbeitendenbindung die Entwicklungschancen. Und eigentlich sind so Veränderungen ja total tolle Chancen, auch Mitarbeitende mit in die Entwicklung reinzunehmen und ihnen da auch Möglichkeiten anzubieten. Und da können sich spannende Perspektiven für beide Seiten ergeben.
Ja, glaube ich auch. Also ist ein total spannendes Thema, denn das ist also sehr, sehr attraktiv für gerade auch jüngere Menschen, so gemeinschaftlich in die Entwicklung zu treten und dass ich die Möglichkeit habe, mich selbst zu gestalten und auch so ein Stück weit auch Wirkkraft zu entfalten. Und das finde ich ganz wunderbar, auch was du sagst, Amelie, mit dem Thema Lernräume. Das finde ich auch total spannend, immer wieder sozusagen Möglichkeitsräume anzubieten, indem man das sozusagen auch für sich mal ausprobieren kann, um dann einfach auch das so ins persönliche Überleben zu überführen, zu sagen, so, wie fühlt sich das jetzt an? Da sind wir wieder bei dem Thema so ein Stück weit Emotionalwelt, also so Gefühlswelt und Co. Und ich glaube, das total wichtig ist, weil das auch quasi dann schnell angstabsorbierend wirken kann aus meiner Perspektive. Und das fand ich ganz persönlich total schön. Auch das Thema, diese individuelle Perspektive zu berücksichtigen. Und da stellt sich für mich so die Frage, das glaube ich auch, dass es total wichtig ist und das braucht aber auch viel Zeit. Also ne, immer wieder in dem Gespräch mit den Mitarbeitenden zu sein und je größer man wird, umso schwieriger fällt das einem manchmal. Und da glaube ich manchmal so, ist vielleicht auch künstliche Intelligenz ganz hilfreich. Aber wie blickst du drauf? Also wie gelingt es dir in deiner Company, dass sozusagen so diese persönliche Perspektive immer noch da ist und dass jeder Mitarbeitende sich gesehen und gewertschätzt fühlt?
Ja, also ne, man kann natürlich nicht mit jeder Person einzeln sprechen, ne, aber dafür haben wir ein gutes System aus Führungs- Ebenen, sage ich mal. Das klingt jetzt so, als wären wir sehr groß,
Ja.
das sind wir natürlich nicht.
Ja.
Aber ne, also jeder hat ja eine konkrete Führungsperson und mit der kann man sich ja dann schon eben auch die Zeit nehmen. Ne? Das machen wir in den Weeklies auch, wo wir auch
Ja.
einchecken. Also ne, wir haben so ein System aus Weeklies, da geht es aber tatsächlich eigentlich mehr um die Erledigung der Arbeit. Aber eben auch Monthlies, ne, wo wir eben dann auch konkret einchecken, ne, wie geht's dir, was passt gerade für dich, was passt nicht so gut. Und dann eben auch die Entwicklungsgespräche, die ja, wir auch eben halbjährlich bis jährlich haben
Ja.
und die eben auch genau diese Lernräume eben schaffen und wo wir auch die persönliche Perspektive dann von jeder einzelnen Person hören.
Ja.
Und gleichzeitig, also so wichtig, wie ich die einzelne, die persönliche Perspektive finde, finde ich aber eben auch, dass man auch die Gesamtheit der Belegschaft praktisch hört. Na, und
Ja.
da machen wir eben auch regelmäßige Mitarbeitendenbefragungen. Das finde ich auch total wichtig, weil das anonyme Feedback geben ja auch nochmal ein bisschen was anderes ist als das, was
Ja.
so im One-on-One vielleicht rüberkommt. Und weil das eben auch so, ja, das Ganze quantifiziert. Ne, ich komme ja aus einer Datenwelt und liebe Daten auch und ich
Ja.
finde das eben auch einfach total wichtig. Daten zu haben, die mir eine klare Ansage geben, das läuft gut, das läuft nicht gut,
Ja.
woran ich mich orientieren kann und wo ich sehen kann, was können wir besser machen, aber auch, was machen wir schon richtig gut.
Ja, also das glaube ich, und das, da springt mein Herz auch höher, wenn du sagst, ich liebe Daten. Das kann ich nur teilen. Ich mag einfach auch Evidenzbasierung in Entscheidungen. Und wie kann man die auch so ein Stück weit nutzen, oder wie nutzt ihr dann sozusagen die Daten, um ja Veränderung besser zu tracken oder zu verstehen, wo befinde ich mich jetzt gerade auf der Reise sozusagen? Bin ich eher im Hoch oder habe ich alle mit, oder gibt es eine hohe Streuung in den Werten und Co.? Das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil ich glaube, ne, bei uns, bei Money Rocks, wir nutzen einfach diese ganzen Datenpunkte dafür zu verstehen und auch Veränderungen zu vereinfachen, so ein Stück weit. Und deshalb kann ich das total super nachvollziehen und finde das ganz wunderbar, dass du auch sagst, naja, Daten können schon irgendwie sehr hilfreich sein. Deshalb, wie könnte das so aussehen? Wie macht ihr es dann auch? Und vielleicht sogar mit so einer kleinen Perspektive, was glaubst du, Amelie, was ist da noch drin? Gerade wenn wir uns sozusagen künstliche Intelligenz angucken oder auch, ja, solche mathematischen Modelle. Wie blickst du da drauf? Also es sind jetzt ganz viele Fragen hintereinander. Ich bin mir bewusst, aber vielleicht können wir uns da so abarbeiten. Ja.
Genau, ich habe wahrscheinlich die Hälfte schon vergessen, aber ich hoffe, du
Ja.
hast gut
Ja,
mitgeschrieben.
habe ich, ja.
Genau, also ich glaube, die erste Frage war, wie wir Daten nutzen, um sie zu tracken und zu schauen, wo wir uns befinden.
Ja.
Genau, also ne, wir machen quartalsweise Befragungen von allen Beschäftigten bei uns und gucken da eben, wie du sagst, auf die Mittelwerte rauf,
Ja.
natürlich aber auch auf die Verteilung. Ne? Das heißt, vielleicht nochmal an alle, die jetzt nicht so sich abgeholt fühlen, Mittelwert von 5 auf einer Skala von 1 bis 10, da wissen wir erstmal nicht, sind jetzt alle mittelmäßig zufrieden oder gibt es eben ne, welche, die sehr unzufrieden sind und welche, die
Ja.
sehr zufrieden sind. Deshalb ist es immer total wichtig, sich eben auch diese Verteilung der Daten anzuschauen. Das machen wir auf jeden Fall eben auch. Gucken uns da vor allem auf die Trends an. Ne? Ich glaube, jedes Unternehmen hat ja auch vielleicht so seine unterschiedlichen ja, Potenziale und seine unterschiedlichen Stärken.
Ja.
Deshalb finde ich, muss man sich da auch vor allem als Unternehmen an sich selber messen und gar nicht so sehr immer nach außen schauen. Auch wenn das natürlich hilft, das Benchmarking. Wie nutzen wir das jetzt, um zu gucken, wo befinde ich mich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt deine Frage richtig interpretiere, aber was ich immer ganz schön finde auf jeden Fall ist, wenn ich die Daten von der Befragung habe und ich habe eben mit einer Mitarbeiterin zum Beispiel den Austausch, dann finde ich es eben auch schön zu sagen, schau mal, das waren so die Risikofaktoren, sage ich mal, die wir identifiziert haben. Gibt
Ja.
es davon einen, über den du mit mir sprechen möchtest oder natürlich zwei oder drei? Und das
Ja.
ist, finde ich, immer ein schöner Aufhänger, um zu gucken, strukturiert sozusagen, ob bestimmte Arbeitsbedingungen eben welche sind, wo wir nochmal nachziehen müssen für diese Person.
Ja.
Ne? Weil eigentlich haben wir die Anonymität, ne? Und ich erlaube sozusagen oder ich lade dazu ein, in dem Moment die Anonymität zu verlassen und dass die Beschäftigten sich mitteilen können. Aber es ist eben eine Einladung natürlich und kein Zwang. Und dann können
Ja.
sie sich ja das rauspicken, was in dem Moment dann eben am dringendsten ist. Das finde ich
Ja.
eigentlich ganz schön,
Ja.
damit die Daten dann auch ein Gesicht irgendwo noch bekommen.
Finde ich gut.
Genau.
Und dieses Thema so mit Ausblick auf die Zukunft, was glaubst du, Amelie, was kommt da oder wie kann man sozusagen auch so sehr komplexe Modelle nutzen, um Veränderungen zu vereinfachen? Oder wie blickst du drauf auf das ganze Thema künstliche Intelligenz zur Unterstützung von Veränderungen?
Genau, also was wir jetzt aus unserer Sicht, ne, die wir natürlich direkt an dem Thema ja auch arbeiten mit unseren eigenen Mitarbeitenden, Befragungen und Handlungsempfehlungen, sehen wir, dass also dass der erste Schritt ist natürlich erstmal gute Daten zu haben, mit denen ein Unternehmen grundsätzlich erstmal auch was anfangen kann. Und auf der Basis sehen wir die größte Herausforderung eigentlich für die Unternehmen darin, gut und einfach von den Daten zu den Taten zu kommen. Das heißt, ne, ich sehe den größten Mehrwert eigentlich in der KI darin, eben Führungskräfte zum Beispiel oder auch eben eine Geschäftsführung, aber auch die einzelnen Mitarbeitenden, also Beschäftigte letztendlich auf unterschiedlichen Ebenen, eben ihnen zu helfen, eben mit unterschiedlichen Arbeitsbedingungen eben gut klarzukommen, in Form zum Beispiel eben von Handlungsempfehlungen, von strukturierten Anleitungen. Und glaube, dass wir da gar nicht jetzt noch in eine bessere Datenanalyse unbedingt immer gehen müssen. Ich glaube, das, was viele von uns eben an Datenanalysen mit unseren Organisationen schon machen, schon sehr gut ist. Und dass da vor allem eben eher dieser Weg von den Daten zu den Taten unterstützt werden muss. Gleichzeitig, wenn ich das jetzt so sage, unsere Analysen sind schon gut, muss ich natürlich auch einräumen, der Blick immer in die Zukunft ist auch ein total wertvoller, also alles, was Prädiktion ist. Aber da bin ich auch eben ne, durch Corona und andere, ich sage jetzt mal Störfaktoren in unseren Datenmodellen, ne, wissen wir natürlich auch da immer nicht, was noch für externe Faktoren dazu kommen, die ein Modell eben durcheinander wirbeln können. Ne, deshalb ist das immer mit einem kleinen Fragezeichen, einer Unsicherheit versehen, was da rauskommt.
Ja, und das feiere ich auch ganz doll, auf diese KI-Offenheit nochmal zu gucken, wie wir diese Modelle einfach gut überführen können und einfach auch, was du sagst, so das Thema Entscheidungen, konkrete Handlungen im Arbeitsalltag oder im Führungskontext darüber zu vereinfachen und auch einfach so ein Stück weit eine Unterstützung mit an die Hand zu geben, dass ich sozusagen auch jemanden dabei habe, digitaler Art, der mir Unterstützung gibt, gerade in dem Punkt sozusagen von den Daten zu den konkreten Handlungen, zu den konkreten Taten. Das finde ich ganz wunderbar. Abschließend würde ich dich gerne noch mal bitten, vielleicht auch noch mal so ein Stück weit so auf deine Biografie zu blicken und uns vielleicht noch mal so zwei, drei Punkte mitzugeben, die einfach gerade im Umgang mit Veränderung für dich so essentiell sind oder total wichtig sind. Ein paar, also du kannst auch gerne Sachen wiederholen, aber ich fände es ganz spannend, nochmal zu gucken, so wie würdest du die ganzen Sachen, den ganzen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, den wir ja sozusagen jetzt erfasst haben, welche dieser unterschiedlichen Pflanzen und Blumen würdest du sozusagen rausziehen aus diesem Strauß und so besonders highlighten? Das fände ich nochmal ganz spannend. Gibt es da so ein, zwei Punkte, wo du sagst, also das ist so mein Tipp, mein persönlicher Tipp im Umgang mit Veränderung?
Genau, also den einen, den ich jetzt nicht nochmal ausführen, aber nochmal nennen möchte, ist auf jeden Fall die Kommunikation, weil die einfach das A und O von allem ist. Zweiten Punkt, den ich auch total wichtig finde, ist die Selbstwirksamkeit. Ne, also, dass man eben ne, kleine, klare Schritte immer definiert, da den Fortschritt auch sichtbar machen kann für sich selber, aber auch für das Team natürlich. Das stärkt so dieses Ich schaffe das Gefühl oder auch das Wir schaffen das Gefühl. Das finde ich auch total wichtig. Und dann tatsächlich auch das Thema eben der Bedeutsamkeit, der Sinnhaftigkeit. Da vielleicht auch nochmal Mini-Exkurs aus unseren Daten, die wir haben. Da sehen wir eben auch, dass dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit eben ja über diese Faktoren Mitarbeitergesundheit, Mitarbeitendenmotivation und Bindung eben der stärkste Einflussfaktor ist. Ja, und wenn ich
Spannend.
eben nur ne, diese Sinnhaftigkeit immer mitkommunizieren kann, dann glaube ich, dass wir da sehr viel gemeinsam auch erreichen können, wenn wir eben jetzt in die Zukunft alle blicken, wo sehr viele Veränderungen auf uns alle zukommen. Ja, dass wir das dann gemeinsam auf jeden Fall gut schaffen.
Perfekt. Also das war ein schöner Schlusspunkt, fand ich. Und nochmal total hilfreich, deine persönliche Perspektive einfach nochmal zu sehen, weil du einfach ja einfach sehr ja, sturmerprobt bist als Gründerin. Das gehört einfach so dazu und das ist sozusagen auch das Besondere, finde ich, gerade an jungen Unternehmerinnen. Das finde ich aber auch immer ganz toll und mag das sehr. Und von daher danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast als wichtigstes Gut, was man so als Mensch zur Verfügung hat, Lebenszeit. Und glaube, da war viel, viel drin für die Zuhörerinnen und darüber freue ich mich sehr. Und vielen, vielen Dank, Amelie, für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet, mit dir zu lauschen.
Ja, perfekt. Danke dir. Und genau, ich würde mir den Podcast jetzt nochmal in Ruhe anhören und würde nochmal meine persönlichen Highlights sozusagen mitbringen und gerne mit euch teilen. Und dann ja, freue ich mich auf die nächste Runde. Und da haben wir wieder ganz, ganz tolle Persönlichkeiten eingeladen. Und ja, bis bald. Ja, wie immer konnte ich mir das Gespräch gerade nochmal in Ruhe anhören und ja, möchte da gerne meine persönlichen Highlights aus dem Gespräch mit dir teilen, denn für mich waren das wirklich 5 ganz spannende Punkte, die Amelie uns geschenkt hat, nämlich einmal das Thema ja, Kommunikation als Schlüssel. Das hatten wir auch schon das ein oder andere Mal gehört und unterstreicht einfach mal so die Wichtigkeit, nämlich die Klarheit und Regelmäßigkeit in der Kommunikation schafft nämlich Vertrauen und auch Orientierung. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung für gelingende Veränderungsprozesse. Das zweite ist so das Thema Selbstwirksamkeit durch oder mit kleinen Schritten, nämlich kleine, klar definierte Schritte machen Fortschritte sichtbar und stärken das Gefühl, aktiv gestalten zu können. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein ganz spannender Punkt ist, gerade wenn es um gelingende Veränderung geht. Das dritte finde ich auch ganz wunderbar, nämlich das Thema Sinnhaftigkeit als Treiber von Motivation. Nämlich wenn der Sinn hinter Veränderung deutlich wird, steigt die Motivation und auch die Bindung im Team spürbar, was wiederum positiv einzahlt, ja, auf den Mut, den ich brauche, in der Gruppe die Veränderung meistern zu können. Den vierten Punkt, den ich total spannend finde, war, dass auch gesunde Routinen und auch das Thema Selbstfürsorge wichtig sind. Nämlich eine stabile Führung entsteht durch persönliche Balance. Auch da nochmal zu gucken und zu verstehen, wie sind gesunde Routinen bei mir im Alltag verankert und wie kann ich diese auch in meinem Team stärken. Und wenn mir diese gesunden Routinen sichtbar werden, kann ich die sozusagen auch als wesentlicher Faktor für langfristig tragbare Veränderung stärken und mir darüber dann sozusagen einfach eine bessere Resilienz für Veränderungen aufbauen. Und das fand ich irgendwie auch ein total spannender Punkt, den Amelie ja da auch einfach mitgebracht hat. Und der letzte Punkt, den finde ich natürlich sehr, sehr klasse und wunderbar, nämlich dass auch aus ihrer Perspektive das Thema Daten, Evidenzbasierung einfach total hilfreich ist für Entscheidungen und auch Veränderungen unterstützt. Nämlich Daten helfen, Muster zu erkennen und auch Entscheidungen in Veränderung zu fundieren und Arbeitsbedingungen zusätzlich auch nochmal gezielt zu verbessern. Und ich finde, das sind auch nochmal 5 zentrale Punkte, die ich nochmal herausstellen möchte und die ich wirklich ganz toll fand, nämlich klare Kommunikation als Schlüssel, Selbstwirksamkeit durch kleine Schritte, Sinnhaftigkeit als Treiber von Motivation, dann das Thema gesunde Routinen und Selbstvorsorge und auch das Thema Daten als Unterstützung für gute Entscheidungen zu sehen. Und ja, vielen Dank, dass ihr mit am Start seid. Und ja, freut euch auf die nächsten Folgen. Das wird auch nochmal ganz, ganz spannend. Da werden wir sozusagen in der nächsten Woche mit Stefan Kermers das Gespräch zeigen. Das war ganz toll. Dann folgt auch Gero Hesse. Ist auch ein super spannendes Gespräch. Ich freue mich auf das Gespräch mit Laura Bornmann und auch Franziska Schenk als nur einige der Gäste zu nennen, die mich in den nächsten Wochen begleiten werden und ja, ich freue mich jetzt schon mega auf die Gespräche und ich glaube, da sind auch einige Highlights wieder drin für uns alle und euch bis dahin eine gute Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.